Mahlzeit.
Mahlzeit, Sven.
Andi, es ist mir eine große Freude, dich wiederzusehen. Geht's dir gut?
Mir geht's gut und ich muss auch sagen, ich ekel mich gar nicht, dich zu sehen. Zumindest diesmal nicht.
Ein schöner Übergang direkt am Anfang. Denn heute geht's um die Frage, was ist eklig? Und damit meine ich nicht den Co-Moderator, sondern wir wollen natürlich auch heute wieder übers Essen reden. Mein Name ist Sven Meyer.
Ich bin Andi Hans.
Und heute nehmen wir dich mit auf eine kulinarische Grenzüberschreitung zu den exotischsten Fleischsorten der Welt. Und wir stellen dann fest, eklig ist meist nur eine Frage der Perspektive. Andi, wusstest du, dass Hummer im kolonialen Amerika als die Kakerlake des Meeres galt? Weil es gab einfach überall Hummer. Es gab wirklich ganz, ganz viel Hummer. Es war so häufig, dass sich Bedienstete vertraglich absichern ließen, höchstens zweimal pro Woche Hummer essen zu müssen.
Ich finde, das klingt gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Aber sorry, das wusste ich tatsächlich nicht.
Aber ich würde mir das gut, heute noch in den Vertrag reinschreiben lassen.
Ja, ja, hier genau beim Arbeitgeber zweimal die Woche Hummer mindestens.
Mindestens, ja, genau. Aber es gab es halt ganz viel und auch wegen dem Aussehen, das hatte ich mal dann irgendwie gelesen, dass es da sehr Ähnlichkeiten gab und wegen der Häufigkeit. Und deswegen waren sie die Kakerlaken des Meeres. Wusstest du aber auch, bleiben wir beim Hummer, dass der Hummer erst durch die Eisenbahn zur Delikatesse wurde. Reisende aus dem Binnenland kamen dann an die Küsten und plötzlich konnte man hohe Preise verlangen, weil das Binnenland wollte dieses Fleisch essen.
Das heißt, der Tourismus, Reisen ans Meer haben dann sozusagen dieses Hummerfleisch zum Trend gemacht.
Prinzipiell, ja.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Die ganze arme Leute-Küche in Italien, die heute so teuer und so exklusiv ist. Cool.
Kommen wir zu einem weiteren, Highlight, kulinarischen. Schauen wir mal.
Bin gespannt.
Wusstest du, dass Islands Nationalgericht Hákarl, also der fermentierte Grönlandhai, ist? Das frische Fleisch ist giftig und es muss wochenlang vorher vergraben werden, es verrottet. So ist es halt. Und erst dann kann man es essen.
Hunger. Du bist ja der Island-Experte unter uns. Ich frage mich, wie das ist, wenn der Vater oder die Mutter abends ruft, Kinder, das Essen ist fertig. Und er steht irgendwie im Hintergarten und buddelt gerade den Hai aus. So stelle ich mir das gerade vor. Nee, das wusste ich nicht. Ich hab schon mal davon gehört, dass das ja geschmacklich sehr gewöhnungsbedürftig sein soll. Aber dass sehr giftig ist, das wusste ich nicht. Und dass sie den deswegen eingraben. Ne? Hast du das schon mal gegessen, ja, Sven?
Leider noch nie. Ich sag alles immer einmal probieren, aber ich glaube, der Gestank ist eher das Problem. Ne?
Ich mache mir gerade eine Notiz für deinen nächsten Geburtstag.
Island.
Das Geschenk. Nicht eine Reise nach Island. Einfach eine Dose. Wie heißt das Ding? Hacker.
Ja, genau.
Oder wir vergraben es bei dir im Garten. Mal gucken.
Ja, könnte auch sein. Vielleicht greibst du auch einen Hund aus dann. Entschuld. Also wenn Hunde jetzt sterben im Umkreis von, wissen wir warum. Aber machen wir weiter. Wusstest du, dass Sanaki in Südkorea ein lebender Oktopus ist? Der wird getötet, der wird kleingeschnitten, aber er bewegt sich halt noch weiter. Und die größte Gefahr ist nicht der Biss, sondern dass die Saugnäpfe im Hals stecken bleiben. Das wird wirklich serviert.
Echt? Saugnäpfe, die im Hals stecken bleiben? Also saugt sich dann sozusagen an die Speiseröhre? Das kann ich mir vorstellen, dass das eine sehr unangenehme Sensation ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch eine ganze Weile dauert, bis die wieder loslassen. Also wusste ich nicht.
Ich würde es als Snack serviert, zum Bier.
Ich würde es trotzdem probieren, na klar. Kennst mich doch.
Ja, oder? Sollte man. Einmal im Leben sollte man.
Einmal im Leben Saugnäpfe im Hals.
Und du bist ja auch... Du bist ja auch oft in Asien, deswegen weiß ich gar nicht, vielleicht weißt du das ja auch. Wusstest du, dass in Teilen Vietnams, Kambodschas, ich habe es in Laos gesehen, Feldratten gegrillt werden und auf dem Markt verkauft werden? Es ist gar nicht so es ist Alltagsnahrung. Es ist gar keine Notnahrung, nur in schlechten Zeiten, sondern es ist ein ganz normales, proteinreiches Alltagsgericht.
Tatsächlich, das wusste ich schon. Also, dass der Grönlandhai giftig ist, wusste ich nicht. Die Feldratte habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Ich habe schon mal Bambusratte in Südchina gegessen, aber Feldratte noch nicht. Also von daher würde ich aber auch probieren, ganz ehrlich. Also
ich habe es einmal gesehen auf dem Markt in Laos, in Luang Prabang. Und da waren dann Chilisoßen dazwischen. Und kurz überlegt, ob ich es probieren sollte. Aber dann gab es noch zwei, drei andere Gerichte, die ich auch nicht kannte. die ich dann eher probiert
habe. Was denn? Was gab's denn noch? Das war dein Weg raus aus der
Geschichte. Genau, Eis, es gab Nudeln in der Hühnerbrühe, die kannte ich so auch noch nicht.
Ja, sehr schön. So kann man sich dann auch rausreden. Aber wie wird das serviert? So eine ganze Ratte am Spieß? Oder
die war am Spieß, genau. Ja, die war am Spieß.
Ja. Ja, das sieht bestimmt interessant aus, wenn man das nicht gewohnt ist.
Sah aber schon so aus, als ob da ziemlich viel Fleisch dran ist. Also zumindest, also nicht am, aber am Körper auf jeden Fall. Dass man das irgendwie so abziehen kann und ähnlich wie Hühnchen. Ne? Am Ende ist alles ähnlich wie Hühnchen wahrscheinlich.
Da reden wir gleich nochmal drüber.
Reden wir gleich drüber,
genau. Sehr schön.
Ja, Andi, dann erzähl mal, ne? Was war so dein kulinarisches, naja, Highlight jetzt nicht, das wäre ja langweilig, aber wo du dachtest am Anfang, das ist schon sehr ungewöhnlich, dass ich dies jetzt essen muss, will, soll. Ne, manchmal ist man ja auch verpflichtet, wenn man eingeladen ist beim Essen. Hm. Und da gibt's so die ein oder andere asiatische Spezialität oder in Südamerika oder auch in Afrika, die wir Europäer nicht so im Alltag essen. Was hast du da für eine Geschichte?
Du weißt ja, ich bin seit langer Zeit in China unterwegs, habe hier ja lange gelebt, lebe jetzt hier wieder, lebe in Shanghai und ich habe wirklich so ziemlich alles schon mal probiert, so ziemlich alles. Und die meisten Sachen, ne, ob es ein Laubfrosch ist, ein Ochsenfrosch, ein Grasfrosch, eine Katze, Schlange, Hund, Heuschrecken, Mehlwürmer, Krokodil, Pferd, Esel, Bambusratte, habe ich eben schon erwähnt, am Ende des Tages. Du hast
dich viel mit Fröschen beschäftigt.
Ich viel mit Fröschen beschäftigt.
Kulinarisch.
Ja, mit Kermit nicht, ja. Tatsächlich alles okay, also hab ich kein Problem. Die Sachen, die mir eher Probleme gemacht haben, muss ich tatsächlich sagen, waren ich weiß nicht, ob du das kennst, vor allem in Südchina, ne, wo es diesen Reisporridge gibt, diesen Reisbrei, Reissuppe. Das wird gerade in Südchina, wird das öfters mal mit Fischinnereien, Fischmaw heißt das, gegessen. Ne, da sind kleingehackte Fischinnereien drin und das ist schon für mich ein bisschen gar nicht so geschmacklich, aber einfach gedanklich, psychologisch so eine kleine Überwindungsfrage gewesen, weil Fischinnereien sind für die Leute, die mal angeln waren, das sind die Dinger, die man schneidet den Fisch auf, grapscht die Innereien und schmeißt die irgendwie weg. Der erste Instinkt ist nicht, die irgendwie in die Reissuppe zu machen. Die sind natürlich gesäubert, die sind kleingehackt und so weiter, also das ist jetzt nicht, dass die noch, die Innereien irgendwie noch dreckig sind oder sonst was. Aber ich fand es schon irgendwie vom Kopf her schon eine Überwindungsfrage, das zu essen. Viel mehr als irgendwie ein Laubfrosch oder eine Heuschrecke oder ein Mehlwurm. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen.
Wusstest du immer, was du isst, oder ist es manchmal vielleicht auch besser, es nicht zu wissen?
Tatsächlich, das Beste ist eigentlich, wenn du es nicht weißt. Dann hast du diese psychische Grenze und du und ich und für alle, die irgendwie gerne und viel reisen und wo man auch nicht immer Kontrolle hat. Und das ist ja auch das Schöne am Reisen. Wir geben ja ein bisschen Kontrolle auch über das Essen auf. Ne? Wenn du mit Leuten unterwegs bist, die für dich bestellen und du halt nicht nur im Hotel isst, am Buffet, sondern dir mal Sachen einfach vorgesetzt werden, ist schon eigentlich, das ist ja das Schöne am Reisen. Tatsächlich dieses
nicht wissen. Wenn du irgendwelche Speisekarten nicht verstehst und einfach nur auf irgendwas drauf zeigst und
so geht's mir in Deutschland auch.
Keine Ahnung. Ja, aber so ging's mir in Laos. Also da habe ich auf irgendwas drauf und bis heute nicht.
Genau. Schmeckt. Das ist aber das Gute.
Nee, da hatte ich aber dann zum ersten Mal so ein angebrütetes Ei, weil ich einfach ein Ei essen wollte. Ja. Und dann war es halt dieses angebrütete Ei.
Hast du es erst beim Essen gemerkt?
Ja, klar. Also man merkt es beim Aussehen. Mhm. Also, ne, wenn man das Ei schält und es dann isst, das sieht man definitiv. Aber es schmeckt wie ein Ei. Ist jetzt nichts, kein großer Unterschied.
Hast du herzhaft aufgegessen, ne?
Ja, habe ich. Ja. Passte jetzt gut zu dem, was ich sonst so hatte. Also deswegen.
Also war nicht nach dem Motto, Mami, ich möchte mein Ei nicht aufessen. Sagst du bitte, komm, iss das Kind, muss ich den Schnabel mitessen.
Nee, war alles korrekt. Ich will noch eine Geschichte erzählen, also wo man dann wirklich so eine positive Überraschung hatte, weil es wirklich dann gut schmeckt, war für mich zum Beispiel die Stinkfrucht. Wo man ja wirklich, also ich habe die erst relativ spät probiert in meinem Leben und hatte vorher wirklich relativ viele Horrorgeschichten davon gehört und es gibt Fluggesellschaften, da darf man sie nicht mitnehmen und es gibt Hotelzimmer, da heißt es, da darfst du keine Stinkfrucht mitnehmen oder aufschneiden oder sowas, ne? Also das weiß man und man denkt halt wirklich, dass es abartig sein muss und ich finde die aber super lecker. Also auch vom Mundgefühl her und sowas. Das ist eine ganz softe, schöne Konsistenz und schmeckt hervorragend.
Die Folge heißt der Hund, Katze, Maus. Ich würde daher den Schritt zurück machen zum Fleisch. Ich habe da nämlich noch ein sehr schönes Beispiel. Überwindung, wo ich nicht wusste, was es war. Ich bin eingeladen gewesen, wirklich lange her schon, und mir wurde was für mich wie so ein Krautsalat oder sowas aussah, wurde mir vorgesetzt. Und da war mein Chinesisch auch echt noch, also grottenschlecht, sehr, sehr basic. Ich habe das probiert mit meinen Stäbchen und das war ja wie so ein, das hat nach Gemüse geschmeckt. Sehr crunchy, ein bisschen salzig, ein bisschen Chiliöl war drauf, Essig, und mir wirklich, wirklich gut geschmeckt. Ich dachte, was ist das? Das ist ein echt leckeres Gemüse. Ich habe dann gefragt, was ist denn das? Haben die mir das erzählt? Und ich kannte das nicht. Ich habe gecheckt dann auf dem Handy, was das ist. Und das war Qualle. Und das hat mir mega gut geschmeckt. Und wenn es heute irgendwo Qualle gibt, ich esse das total gerne. Also gerade wie das in China oder auch anderswo in Asien gemacht wird, immer ein bisschen mit Essig, Chiliöl, vielleicht ein bisschen Sesam drauf. Super, super lecker. Hätte ich das vorher gewusst, ich hätte das wahrscheinlich nicht angerührt. Da hätte ich wieder diesen Block im Kopf gehabt. Das Zeug einfach mal zu probieren, ne, das ist wahrscheinlich echt das Beste manchmal, wenn du nicht weißt, was ist. Weil am Ende des Tages, wenn es die Leute töten würde, würden sie es nicht essen. Ne? Wobei, ich glaube, da lassen sich auch noch ein, zwei Sachen drüber sagen. Siehe giftiger Grönlandhai.
Ja, und es gibt ja nicht nur den giftigen Grönlandhai, es gibt ja auch den Pufferfisch oder Fugu, wie er zum Beispiel auch in Japan genannt wird. Warum denkst du, dass Menschen sowas essen? Also es gibt die eine Geschichte, die ich dann auch recherchiert habe. Fugu, also dieser Kugelfisch. Die Japaner haben ihn damals sehr, sehr gerne gegessen, schon viel, viel früher. Aber es war dann so, dass aufgrund dessen, dass viele Soldaten gestorben sind, weil sie zu viel Kugelfisch gegessen haben, der Kriegsherr Toyomoti Hideyoshi aus Japan 1592 gesagt hat, für meine Soldaten gibt es keinen Kugelfisch mehr. Warum denkst du, dass wir trotzdem wieder Kugelfisch essen?
Ich habe Kugelfisch schon gegessen, oder Pufferfisch oder Kugelfisch, genannt wird, Fugu. Das ist ja der so giftig ist, ne? Wenn da irgendwie ein Organ falsch angeschnitten wird und du das irgendwie...
Die Eierstöcke und die Leber sind giftig. Der Fisch selbst produziert nicht das Gift, sondern es entwickelt sich daraus, was er isst, und daraus wird dann Gift. Und da muss man beim Aufschneiden halt sehr, sehr vorsichtig
sein. Giftig ist ein Understatement, ne? Du stirbst davon. Da gibt es auch kein
Und also relativ schnell auch.
Ne, das sind ja die Meister in Japan, bestimmte
Zwei Jahre brauchen sie. Zwei Jahre müssen sie üben und die Ausbildung haben, und dann erst dürfen sie es servieren.
Ich habe damals im Jahr 2010 in Peking, habe ich das erste Mal Pufferfisch gegessen, Kugelfisch. Und das war einer von zwei Köchen in China, die das servieren durften. Das war in Peking, in einem unserer Hotels. Hat mir sehr gut geschmeckt. Ne? Offensichtlich lebe ich noch. Aber irgendwie dieser Pufferfisch, dieser Kugelfisch, der hat so ein betäubendes, also deine Lippen fühlen sich leicht betäubt an. Das heißt, dieses Fleisch von diesem Fisch hat schon einen bestimmten Effekt. Ich weiß nicht, warum Leute gerne Sachen essen, die gefährlich sind. Ich denke, das hat verschiedene Gründe. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Zubereitung, auch die Skills, die dahinter stecken, dass die Konsumenten das cool finden, ne? Also auch irgendwo hinzugehen, wo nur dieser Meister das irgendwie machen kann. Ich fand das sehr cool, irgendwie von jemandem bekocht zu werden, von dem es in ganz China nur zwei gibt, die das dürfen. Über die Downside, über die Risiken habe ich mir damals wahrscheinlich nicht genug Gedanken gemacht. Ich denke auch, dass da ein bisschen was, ne, ich gebe ja auch gerade ein bisschen an, ne, dass ich das gegessen habe. So ein bisschen Bravado ist natürlich auch dabei. Vielleicht ein bisschen generell, dass man damit gerne ein bisschen angibt, ne, so die Gefahr und so weiter. Aber ich denke auch, dass diese Sachen generell, diese gefährlichen Lebensmittel, die das eben, erstaunlicherweise hast du mal Geschichte recherchiert. Ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass das tatsächlich auch da wieder Tapferkeit, aber ich denke auch Not, ne? Wenn du dir anguckst, Rohmilchkäse, ne? Im Mittelalter gab es nur Rohmilch, ne? Da gab es keine pasteurisierte Milch. Ne? Wenn man Käse essen wollte und Milch irgendwie halbwegs haltbar machen wollte, dann war Käse wahrscheinlich der beste Weg, ne? Und nicht irgendwie einfach alte, abgestandene Milch. Ja? Also dass Not damit zu tun hat. Und ich denke, das hat auch was damit zu tun. Und wenn die Leute diesen Fugu gefangen haben und nichts anderes, dann wurde der halt gegessen, ne? Und man muss halt lernen, mit dem irgendwie umzugehen, ne? Das ist so meine Theorie, also verschiedene Faktoren, ne? Wobei tatsächlich wir heutzutage im Luxus sind, nichts Gefährliches essen zu müssen, ne? Außer vielleicht mal einen Döner, der irgendwie 3 Tage zu lange irgendwie am Spieß hing.
Das stimmt, das stimmt. Aber ja, ich denke auch, es hat irgendwie so einen Geltungsdrang, oder? Wenn man dann diese Sachen isst, dass man der Welt zeigen kann, guck mal, ich kann es mir leisten. Ne? Natürlich ist Fugu relativ teuer, wenn man ihn heute bestellt. Man braucht eine 2-jährige Ausbildung. Du hast ja bereits gesagt, in China gab es nur 2 Köche, die das servieren durften. Damals, heute wahrscheinlich mehr, aber damals. Mhm. Und das macht natürlich sowas dann auch besonders teuer und es ist wahrscheinlich dann schon irgendwie, ja, es muss Instagrammable sein, sagen wir es mal so, dass es dann heute irgendwie zieht. Und ich glaube, das hat was auch damit zu tun, dass man's serviert. Weil geschmacklich ist es, glaube ich, relativ langweilig, wurde mir gesagt. Ich habe es leider noch nicht probiert. Ich würde es machen, aber geschmacklich soll es relativ neutral sein.
Also es hat ganz gut geschmeckt. Du weißt, ich bin kein großer Fischesser, aber es hat mir ganz gut geschmeckt. Ne? Und zeigt ja auch, ne, wenn es damals Instagram gegeben hätte, hätte ich es auch gepostet und angegeben, natürlich. Ja. Hätte ich es dir auch geschickt.
Ja, ne? Ja, wahrscheinlich.
100 Pro.
Auf jeden Fall. Aber es ist schon ganz, ganz interessant, wie sich so einige Sachen einfach im Laufe der Zeit entwickelt haben und jetzt so wirklich ein Statussymbolen sind. Hummer hatten wir ja am Anfang des Gesprächs, auch Austern. Galten in New York lange Zeit als arme Leute essen. Bin ja auch häufig in Asien unterwegs. In Vietnam sind Austern die günstigsten Muscheln, die man so bekommen, oder mit die günstigsten Muscheln, die man so bekommen kann. Und definitiv nichts Besonderes. Also das ist schon sehr interessant, wie verschiedene Regionen in der Welt dann halt auch die Lebensmittel entweder was Besonderes sind, eine Spezialität sind oder auch ja eher so ein Alltagsgenuss.
Aber das ändert sich ja bei uns auch, wenn du überlegst, wir haben neulich über Lapskaus irgendwie Witze gemacht. Wenn du heute, wenn du heute in Hamburg in einem guten Restaurant Lapskaus essen gehst, wird das ziemlich schwierig, dieses wirklich, was vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren sogar wirklich so das Armutsessen war, einen guten Lapskaus für unter 20 Euro zu bekommen, in guten Restaurants 30, 40 Euro für einen Lapskaus, ne? Also für ein gepökeltes Rindfleisch mit einem Spiegelei oben drauf und ein Hering dazu mit ein bisschen Gewürzgurke als Beilage, um es jetzt mal runterzuspielen. Das war ja wirklich ein Seemannsessen. Ne? Das gab es ja auch in Liverpool. Ja, ne? Es hieß Lobscaus, ne? So wie, ne? Eigentlich ein internationales Seemannsgericht. Ne? Und heute eine Delikatesse. Ne? Nicht für alle, nicht alle mögen es, aber die Zeiten ändern sich, ne? Geschmäcker ändern.
Ja, weil das ist ein Beispiel, dass es jetzt irgendwie sich aufwertet, das Essen. Ein anderes Beispiel, wo es abgewertet wird, ist der Lachs für mich. Damals, als ich klein war, war Lachs so was Hervorragendes, ne? Man ganz selten Speisekarten gesehen hat, weil es so teuer war. Und heute ist Lachs irgendwie mit einer der billigsten Fische und wird überall mit reingemacht. Und
ich finde
also in Anführungszeichen ein bisschen provokant gesagt, das Schwein des Meeres.
Ich finde aber auch tatsächlich diesen, also so ein Zuchtlachs, ich kriege das nicht runter, ich kann das nicht essen. Also ich mag Fisch nicht sonderlich, aber so ein Zuchtlachs, irgendwie der angebraten ist mit irgendeiner weißen Soße drüber, das ist etwas, das kriege ich nicht runter. Also dann esse
muss
ich echt
der Wildlachs aus Norwegen sein, ja, ich kann es verstehen.
Nee, dann esse ich tatsächlich. Ich esse lieber einen Teller Mehlwürmer als so ein Zuchtlachs, ganz ehrlich. Oder eine Pferdewurst aus Usbekistan oder keine Ahnung. Ein Eintopf mit Schlange. Aber so ein Wildlachs, so ein Zuchtlachs, den finde ich echt nicht lecker. Echt nicht, ja.
Du hast gerade Mehlwürmer erwähnt. Und da fiel mir halt auch ein, dass sie sind nicht schlecht, oder? Geröstet, mit ein bisschen Salz, Pfeffer, wie Chips. Also ich finde, auch Skorpion und all sowas. Also da habe ich überhaupt keine Probleme, das zu essen.
Darf ich angeben?
Bitte.
Ich habe schon mal lebende Skorpione gegessen. Das darf man ja heutzutage gar nicht sagen. Ich werde gleich gecancelt oder so. Ich habe tatsächlich schon lebende Skorpione gegessen. Diese kleinen Baumskorpione. Die sind ungefähr so groß wie weiß nicht, so die obere Daumenkuppe an einer normal großen Männerhand. Und die schmeißt man dann in ein Glas Schnaps. Dann werden die betäubt. Und dann greift man die mit seinen Essstäbchen auf. Und dann sind die betäubt.
Aber man trinkt den Schnaps dazu, oder?
Man betäubt den kleinen Baumskorpion in dem Schnaps. Steckt ihn sich in den Mund, macht Crunch Crunch. Das ist ein sehr chininhaltiger Geschmack. Das schmeckt so ein bisschen wie so ein ganz bitterer Tonic. Ja. Magst du ja, ne? Gin Tonic ohne den Gin. Und dann schüttet man diesen Schnaps hinterher. Ja, so, angegeben. Macho.
Da kann man doch anstatt Schnaps kann man Gin servieren und dann hat man einen wunderbaren Gin Tonic.
Geht auch.
Wunderbaren Afterwork-Drink.
Wahrscheinlich auch.
Mit dem man auch noch angeben kann auf Instagram. Ist doch,
ja,
ist doch
fantastisch. Und im Podcast.
Und im Podcast, genau.
Ja, stimmt. Sehr schön.
Ja. Aber bleiben wir bei den Mehlwürmern. Ich fand, das war ein guter Übergang.
Ja, bitte.
Also Mehlwürmer in unserer Kultur würden wir auf jeden Fall sagen, boah, wie kann man sowas nur essen? Ekelhafte Tiere. In anderen Kulturen, auf anderen Kontinenten dieser Welt ist das ganz normal, geröstete Mehlwürmer zu essen. Also auf jeden Fall gar nichts Besonderes und gehört irgendwie zum normalen Alltag mit dazu. Wie denkst du darüber, dass, also, oder wie kommt es, dass so manche Tiere oder auch Fische oder sonst irgendwas, wo wir sagen, ekelhaft, woanders dann irgendwie dann doch toll sind und wir aber, also die Deutschen, für dieses normal Saumagen, Mettigel, Blutwurst, wo andere Kulturen wieder sagen, also ich weiß, Mettigel, das kommt in, das kann man sich in Asien nicht vorstellen, dass man, es ist rohes Schweinefleisch, sind wir ehrlich, es ist rohes Schweinefleisch, was wir essen, auf ein Brötchen schmieren und essen. Aber wenn wir irgendwie ein Schweinefleisch braten würden und das ist in der Mitte noch roh, dann würden wir es zurückgehen lassen in die Küche und vollkommen zu Recht. Also wie kommt das?
Ich finde die Idee ganz witzig, dass man mal irgendwo in Ägypten einen Mettigel serviert. Also ich kann mir kein größeres Sakrileg irgendwie vorstellen. Kann ich vielleicht schon, aber nichts, was man hier vielleicht sagen sollte. Alter, alles ist gelernt. Wenn du mit irgendwas aufwächst, Kultur ist zu 100% gelernt. Und wenn du mit bestimmten Geschmäckern aufwächst, dann ist das für dich normal, dann ist das für dich gut. Und als Vater einer kleinen Tochter ist einer meiner stolzesten Momente, wie meine kleine Tochter mal gesagt, ich will jetzt Fisch essen. Und wir haben dann in einem Restaurant angehalten, wo es Fisch gab. Hat sich im Aquarium einen ausgesucht, hat zugeguckt, wie dieser Fisch, und meine Tochter ist 9,5, hat zugeguckt, wie dieser Fisch rausgefischt wurde, einen über den Kopf gekriegt hat und dann zerlegt wurde und hat den, als er dann serviert wurde, hat diesen Fisch mit viel Genuss dann gegessen, meine 9,5-jährige Tochter. Einer meiner stolzesten Momente. Wie gesagt, es kommt doch
im Auge. Ja.
Tränen im Auge, genau. Habe ich gefilmt auf Insta. Aber das ist wirklich was, womit du aufwächst, was du lernst, wie du mit Tieren, toten Tieren, mit Schlachtungen, all diesen Dingen. Und ja, wir in der westlichen Welt, wir sind halt ziemlich weit entfernt von all dem und denken halt, was wir essen, ist Standard. Das ist halt auch sehr ethnozentrisch, ne? Dass wir denken, das ist richtig und das ist eklig. Und am Ende des Tages, man kann viel reden.
Man spricht vom erlernten Geschmack, ne? Das ist halt einfach, ja, so mit was du aufwächst.
Und so ist es, so ist es.
Ich kann auch so Diskussionen eigentlich nicht verstehen, dass, okay, ein Hund ist bei uns süß, ist ein Haustier, gehört mit zur Familie, alles cool. Aber ich kann genauso gut andere Kulturen verstehen, die sagen, prinzipiell ist ein Hund genauso wie ein Rind, ein Schaf, ein Schwein, am Ende auch ein Tier, wo der Mensch gesagt hat, wir essen halt Tiere und wir essen halt Fleisch. Also wer sagt, man darf keinen Hund essen, ja, dann darfst du auch kein anderes Fleisch essen, weil das ist prinzipiell nichts anderes.
Erzähl deinem indischen Freund, der irgendwie Hindu ist, dass du am liebsten Steak Tartar isst.
Ne? So. Ja, genau.
Absolut widerlich für einen Hindu. Und tatsächlich, es gibt einfach, man muss nicht alles mögen. Ne? Ich habe ein Erlebnis gehabt von etwas, das ist mir wirklich schwer gefallen, das zu essen. Auch physisch schwer gefallen, weil es so schwer zu kauen und zu essen war. Das war Hot Pot in China, sehr scharf, mit Stücken von Rinderrachen drin. Das ist, kann man sich vorstellen, wie sehr zähe Kalamari, also eine Speiseröhre vom Rind. Die war halt so in Scheiben geschnitten, war aber auch halt so eine Kalamari-Form.
Genau, sehr, sehr, noch in der Mitte.
Man aber sehr erstmal, viel,
was ist das?
Sehr viel größer und sehr viel schwieriger zu kauen. Aber wenn man damit aufwächst,
du darfst es nicht roh essen, ne? Du musst das erst in den Hotpot tun und ein paar Minuten köcheln lassen, ne? Vielleicht war das der. Haben sich die Chinesen an deinem Tisch kaputt gelacht über dich?
Jetzt verstehe ich.
Ich habe dir gesagt, darfst du sofort, ne? Ist roh, ist ein Salat.
So ist Rinder-Sashimi. Genau. Sehr schön. Nein, tatsächlich nicht. Ich habe das schon richtig gemacht. Aber hey, das ist da normal. Mal. Von daher, du hast eben Saumagen erwähnt. Du hast mal einen sehr, sehr leckeren Saumagen für mich gemacht.
Ne? Ja, ich finde Saumagen auch lecker, aber ich kann auch verstehen, dass andere Leute sagen, oder andere Kulturen sagen, wie könnt ihr sowas machen? Ne? Also, also vielleicht so ein kleiner Appell, ne? ein bisschen offener durch die Welt laufen, gerade wenn man reist, sich überlegen, ist das jetzt erlernt oder will ich mich doch nicht mal öffnen für andere Kulturen, andere Geschmäcker, weil es da halt absolut zum Alltag gehört. Diese Sachen zu essen. Und meistens ist es ja dann auch sehr, sehr lecker.
Sven, bevor wir uns verabschieden, Ja. Dein Mahlzeitmoment der Woche.
Also ich hatte tatsächlich, als ich ein bisschen jünger war, war ich unterwegs in Schottland und wir haben da einen Studienkollegen besucht in Glasgow und kam halt aus der Kneipe raus und hatten Hunger und wir dachten, es ist Döner und ich habe es bestellt, gegessen und ich fand es ultra lecker, wirklich. Ich fand es wirklich richtig, richtig lecker. Und am nächsten Morgen wurde mir erklärt, was es ist. Ich habe Haggis gegessen und tatsächlich am zweiten Tag, weil ich es so lecker fand, habe ich es ein zweites Mal gegessen und ich konnte aber, also, weil ich dann wusste, was es ist, nicht mehr aufessen. Hm. Ich fand's und aber ich würde sofort wieder, weil ich habe noch diesen wirklich sehr geilen Geschmack, würzig. Es war nach Bier genau das Richtige, was man irgendwie braucht, voller Geschmack. Ich würde sofort wieder bestellen.
Na gut, der große Restaurantkritiker Wolfram Siebeck, der früher fürs Zeitmagazin Restaurant Rezensionen geschrieben hat, er hat gesagt, er hat auch mal Haggis gegessen und er sagte, beim ersten Bissen dachte ich, es wäre Kot und beim zweiten Bissen wünschte ich es. Also er war kein Fan. Aber ich finde Haggis tatsächlich auch ganz lecker und du siehst halt daran, es ist irgendwie alles gelernt. Was ich nicht verstehe ist, warum du denkst, wie du das mit Döner verwechseln konntest, aber das ist...
Es wurde auch in der Brottasche serviert und es war da irgendwie, ich habe je nachdem, wie mein Zustand war. Aber es war eigentlich, also bei mir wurde es in der Brottasche serviert. Und auch mit Soße drüber und sowas. Also ich dachte eher, es wäre Richtung Döner.
Sehr schön.
Aber jetzt haben wir genug von uns erzählt, ne? Jetzt wollen wir von dir wissen, was war dein Mahlzeitmoment? Was ist euch schon auf Reisen passiert? Was habt ihr Außergewöhnliches gegessen? Ob ihr es wusstet oder nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.
Damit verabschieden wir uns. Ich bin auch gespannt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir über Essen reden. Danke, Sven.
Das tun wir. Bis dann.
Mahlzeit.
Mahlzeit.